Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Die Kommunisten erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung.
Wer hat das Kommunistische Manifest geschrieben? Karl Marx oder doch Friedrich Engels?
Sie publizierten, diskutierten, propagierten, organisierten gemeinsam.
Ich habe mein Leben lang das getan, wozu ich gemacht war, nämlich die zweite Violine spielen und glaube auch, meine Sache ganz passabel gemacht zu haben. Und ich war froh, so eine famose erste Violine zu haben wie Marx.
Wir sprechen ja auch vom Marxismus, nicht vom Engelsismus.
Friedrich Engels war ein großer Deutscher. Dabei gebe ich zu, dass ich positiv voreingenommen bin.
Und als was gilt er heute?
Für die Chinesen heute ist es wichtig, dass sie ein Foto machen im Engelshaus, damit sie dann sagen können, ich war im Engelshaus.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Wer war dieser Friedrich Engels, der sich vom Fabrikantensohn zum glühenden Sozialisten wandelte? Der zusammen mit Marx die Welt aus den Angeln heben wollte, in pathetischen Worten die Morgendämmerung einer anderen Gesellschaftsordnung beschwor und ehrfürchtig zu Marx aufblickte.
Engels Leben vor Marx. Ein revolutionärer Geist erwacht.
Geboren wird Friedrich Engels als ältestes von 8 Geschwistern am 28. November 1820 in einem florierenden Zentrum der Textilindustrie im preußischen Barmen, einem heutigen Stadtteil von Wuppertal.
Es herrscht ein schreckliches Elend unter den niederen Klassen, besonders den Fabrikarbeitern in Wuppertal. Syphilitische und Brustkrankheiten herrschen in einer Ausdehnung, die kaum zu glauben ist. In Elberfeld allein werden von 2500 schulpflichtigen Kindern 1200 dem Unterricht entzogen und wachsen in den Fabriken auf, bloß damit der Fabrikherr nicht einem Erwachsenen, dessen Stelle sie vertreten, das Doppelte des Lohnes zu geben nötig hat, das er einem Kinde gibt.
Der Verfasser dieses pamphletischen Sozialreports ist 18 Jahre alt und heißt Friedrich Engels. Nur gut, dass er seine Kritik an den Auswüchsen des Kapitalismus anonym veröffentlicht, ist doch sein Vater ein hochangesehener Industrieller, ein Textilfabrikant. Aber vielleicht hätte Friedrich Engels Senior sich gar nicht angesprochen gefühlt. Denn Friedrich Engels Senior war zwar Fabrikant, stand aber unter dem Einfluss des Pietismus. Er sah im Arbeiter auch den Nächsten, für den es Sorge zu tragen galt. Erklärt Dr. Michael Knierim, der Direktor des Friedrich-Engels-Hauses in Wuppertal.
Sie haben beispielsweise für Ihre Arbeiter sogenannte Kolonialwaren. Wir würden heute von Grundnahrungsmitteln sprechen. En gros, in Amsterdam eingekauft, haben es hierher spediert und zum Selbstkostenpreis an Ihre Arbeiter weitergegeben. Das war hier so etwas wie eine, in Anführungszeichen, beschützte Werkstatt. Und aus dem Konsumptionsfonds dieser Firma lebten ungefähr 1200 Menschen.
Der Pietismus ist dem jungen Friedrich ein Greuel, eine Ideologie des Bürgertums, um die Arbeiter weiter zu unterdrücken. So hat er das damals noch nicht ausgedrückt, Marx kannte er ja noch nicht. Ihre Ideologiekritik sollten sie erst im Laufe der Zeit zusammen entwickeln. Doch langsam zeichnet sich sein Lebensziel ab. Der Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen. In einem Brief an einen Freund schreibt der Jugendliche:
Der Mensch ist frei geboren. Ja, frei.
Engels ist aber nicht frei genug, um sich den Wünschen seines Vaters zu widersetzen. Auf dessen Geheiß verlässt er noch vor dem Abitur die Schule und geht 17-jährig nach Bremen, um dort eine kaufmännische Ausbildung zu absolvieren. Tagsüber erfüllt er, ganz der protestantischen Tradition seiner Familie entsprechend, seine Pflicht. Abends aber wird er zum gesellschaftskritischen Publizisten. Unter dem Pseudonym Friedrich Oswald schreibt der 18-jährige hochdotierte politische Zeitungsartikel. Er liest religionskritische Schriften, preist den Weltfrieden und stößt sich am Privateigentum. Nach der Lehre mit 20 Jahren entschließt er sich, aus der bürgerlichen Enge auszubrechen. Er meldet sich freiwillig zum Militär und geht nach Berlin.
Engels nutzt die Chance, er geht an die Berliner Universität als Gasthörer und er gerät in, na, sagen wir mal, intellektuelle Garküchen, in Kreisen, die sich in Hinterzimmern bestimmter Cafés treffen, die argumentieren, wie man den Staat neu zu organisieren hätte.
Ein neuer Staat, ein Nationalstaat. Das ist das erklärte Ziel derjenigen, die sich regelmäßig im sogenannten Doktorclub zu erhitzten Debatten treffen. Mittendrin Friedrich Engels, der nun für die idealistische Philosophie von Hegel brennt.
Ich bin nämlich auf dem Punkte, ein Hegelianer zu werden.
Stundenlang debattiert der junge Hitzkopf, eloquent und witzig, wie Zeitgenossen berichten, über ein vereinigtes Deutschland und die absolute Freiheit. Hier hört er zum ersten Mal den Namen Karl Marx. Auch dieser hat sich im Doktorclub die Nächte um die Ohren geschlagen, ist aber ein paar Monate vor Engels Ankunft abgereist.
Engels begegnet Marx. Ein kritischer Geist trifft einen Wahlverwandten.
Engels Besuch in der Kölner Redaktion der linksgerichteten Rheinischen Zeitung ist nur ein kurzer Zwischenstopp.
Marx war gerade Redakteur der Rheinischen Zeitung geworden. Friedrich Engels kam aus Berlin zurück, springt schnell in die Redaktion. Er hatte von Marx schon gehört, nämlich in dem Kreis der Freien in Berlin. Er ist neugierig, er will ihn kennenlernen.
Doch Marx begegnet dem 2 Jahre jüngeren Engels sehr distanziert.
Diese erste Begegnung ist nicht so ganz doll.
Die Geschichte des Marxismus hätte hier zu Ende sein können. Aber
dann stellt sich ihnen eine Woche später, führen sie ein erneutes Gespräch, wie der Engels so schön schreibt,
eine völlige Übereinstimmung auf allen theoretischen Gebieten heraus.
Engels ist ja dann im Begriff, nach England zu gehen. Und er sagt dem Marx, pass mal auf, deine Korrespondenzen aus England, die mache ich. So.
Von Manchester aus, wohin Engels nach der Begegnung reist, um in der väterlichen Spinnerei als kaufmännischer Angestellter zu arbeiten, wird er seinem neuen Freund und Gesinnungsgenossen politische Artikel aus dem Zentrum des Kapitalismus liefern. Und damit beginnt das, was später als Autoren- und Revolutionsteam in die Geschichte eingeht. Marx, der scharfsinnige analytische Philosoph, Engels, der brillante Publizist, der Freigeist und der praktizierende Ökonom, der dem Theoretiker einiges an Lebenserfahrung voraus hat.
In Engels fand er den Partner zum Dialog, einen Mann, der in das Gespräch konkrete Lebenserfahrungen, nicht zuletzt auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Zusammenhänge, einbrachte.
Marx etwa hat Zeit seines Lebens nie eine Fabrik von innen gesehen. Engels dagegen ist in dieser Umgebung aufgewachsen. Und er sammelt weitere Erfahrungen. Untertags spielt er in Manchester die Rolle des kaufmännischen Angestellten. Abends aber wird er zum Kapitalismuskritiker. Er liest die Schriften von Ökonomen und Sozialisten, arbeitet an politischen Artikeln für Marx Zeitung und sammelt Materialien für sein Werk »Die Lage der arbeitenden Klasse in England«. An Marx schreibt er über seine Pläne:
»Ich werde den Engländern ein schönes Sündenregister zusammenstellen. Ich klage die englische Bourgeoisie vor aller Welt des Mordes, Raubes und aller übrigen Verbrechen in Masse an. Übrigens versteht es sich, dass ich den Sack schlage und den Esel meine, nämlich die deutsche Bourgeoisie.«
Das Werk ist gespickt mit Fehlern, eine Folge mangelnden Quellenstudiums und unhaltbarer Verallgemeinerungen. Dazu die schwärmerische Prophezeiung einer englischen Arbeiterrevolution. Dennoch besitzt es bis heute als zeitgeschichtliches Dokument Gültigkeit und gilt als berechtigte Kritik an sozialen Missständen im beginnenden Industriezeitalter. Engels spricht von der Verelendung der Massen, der freien Konkurrenz und den sich verschärfenden Klassengegensätzen. Und dann ist da noch das Privateigentum, mit dem er sich in einer weiteren Schrift über Nationalökonomie auseinandersetzt. Marx erkennt die Brisanz dieser Themen und reagiert euphorisch. Michael Knierim:
Als der Engels seine kleine geniale Skizze schreibt, Umrisse der Kritik an der Nationalökonomie, schickt er das Marx, der Marx ist begeistert und sagt, ah, das ist es, du hast einen Nagel auf den Kopf getroffen, das mache ich jetzt.
Inspiriert von seinem Freund entschließt sich Marx, Engels Ideen auszuarbeiten. Das Resultat wird unter dem Titel »Das Kapital« viele Jahrzehnte später erscheinen und als Standardwerk des Marxismus berühmt werden. Eine kritische Analyse der ökonomischen Prozesse und ihrer sozialen Auswirkungen. Der Idealist Engels hat sich mittlerweile zum Materialisten entwickelt.
Das Sein bestimmt das Bewusstsein.
Aus dem demokratischen Revolutionär ist ein revolutionärer Kommunist geworden, der die Aufhebung des Privateigentums fordert. Engels, der Kommunist, der Fabrikantensohn, der als kaufmännischer Angestellter eine Doppelexistenz führt. Eine delikate Angelegenheit, als die Arbeiter aufbegehren.
Es kommt übrigens zu Streiks, auch im Norden Englands. Die Firma Erbe und Engels bedankt sich bei der Polizei, dass sie die Fabrik so schön geschützt haben. All das spielt sich ja vor den Augen von Engels ab.
Es ist nicht überliefert, wie Engels reagiert, ob er sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt. Überliefert ist, dass er einen inneren Konflikt erlebt. Als er im Alter von 23 Manchester verlässt und ins Elternhaus nach Barmen zurückkehrt, wo er im Kontor arbeitet, weint er sich bei seinem Freund Marx aus.
Der Schacher ist zu scheußlich, Barmen ist zu scheußlich, die Zeitverschwendung ist zu scheußlich und besonders ist es zu scheußlich, nicht nur Bourgeois zu sein, sondern sogar Fabrikant, aktiv gegen das Proletariat auftretender Bourgeois zu sein.
Die Entscheidung ist gefallen. Ein Leben für den Marxismus.
Als Angestellter in der väterlichen Firma nutzt Engels die Abende, um Marxens und seine Sache voranzutreiben. Als der Sohn in der Gegend kommunistische Veranstaltungen abhält, weiß auch der Vater, dass sein Erstgeborener die Seiten gewechselt hat. Das Klima im Elternhaus verschlechtert sich. Friedrich schreibt seinem Freund:
Ich lebe dir jetzt ein wahres Hundeleben. Bekomme ich einen Brief, wird er von allen Seiten beschnüffelt, ehe ich ihn erhalte. Ich kann nicht essen, trinken, schlafen, keinen Furz lassen oder dasselbe vermaledeite Kindergottesgesicht steht mir vor der Nase.
Lange hält er das nicht aus. Zur Erleichterung der Eltern kehrt er 1845 seiner Heimatstadt den Rücken. Er geht aber nicht ihrem Wunsch gemäß weit weg nach England, sondern nach Brüssel.
Ausgerechnet nach Brüssel. Belgien war ja selbst gerade durch eine Revolution entstanden, hatte eine wunderbar funktionierende Sicherheitspolizei. Warum geht er nach Brüssel?
Weil dort sein Freund Karl Marx lebt, dessen Nachbar er wird. Ein Befreiungsschlag für den Unternehmersohn, die Doppelexistenz als Firmenangestellter und Freizeitkommunist ist Vergangenheit. Die Gegenwart gehört der bevorstehenden Revolution und seiner irischen Geliebten Mary Burns, die er in Manchester kennengelernt hat. Eine Arbeiterin, die ihn bis zu ihrem Tode begleiten und deren Schwester danach ihre Rolle einnehmen wird. Unverheiratet versteht sich. Denn der Freigeist Engels lehnt die Ehe als Institution der Unterdrückung ab. Wie auch die Monogamie. Er ist, wohlwollend ausgedrückt, ein Freund der Frauen. Und ein Freund des guten Weins, des guten Tabaks und der guten Speisen. Ein sinnenfreudiger Revolutionär, der zusammen mit Marx die Welt verändern will. Sie treffen sich täglich, analysieren die Lage, beraten über die angemessene Taktik auf Kommunistenkongressen und entwerfen politische Strategien, um Einfluss auf die deutschen Arbeiter im Ausland zu nehmen. Schließlich werden sie damit beauftragt, die Ziele der Kommunisten in eine lesbare Form zu gießen. Und diese Form heißt
Manifest der Kommunistischen Partei.
Verfasst vom Team Marx und Co., also entworfen von Engels, ausgearbeitet von Marx. Zunächst wird es kaum beachtet, später werden die beiden damit Furore machen.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Engels ist 27, als er zusammen mit Marx den Aufruf zum Umsturz verfasst. Man schreibt das Jahr 1848, das Jahr der Revolutionen in Europa, oder besser gesagt, das Jahr der gescheiterten Revolutionen. Engels, der von der proletarischen Revolution träumt, stürzt sich in den bürgerlichen Aufstand. Erlebt Barrikadenkampf, Verhaftung, Ausweisung, Prozess und Verfolgung. Engels wird, wie übrigens auch Marx, steckbrieflich gesucht.
Engels, Haare blond, Stirn frei, Augenbrauen blond, Augen blau, Nase und Mund proportioniert. Bart rötlich, Kinn oval, Gesicht oval, Gesichtsfarbe gesund, Statur schlank, besondere Kennzeichen, spricht sehr rasch und ist kurzsichtig.
Sie müssen sich für einige Zeit trennen, von einem Land ins nächste flüchten, von einer Stadt in die andere. Dennoch verlieren sie nie das Vertrauen, dass der Kommunismus siegen wird.
Der Kommunismus war, wie Engels es nannte, eine Sache der Menschheit, nicht bloß der Arbeiter, nicht nur eine Parteidoktrin.
Marx und Engels werden nicht müde, sich gegenseitig der Wahrheit ihrer Geschichtsauffassung zu versichern. Wer ihnen widerspricht oder versucht, einen Keil zwischen die beiden zu treiben, wie einige Mitglieder des Kommunistenbundes, der hat ihr Wohlwollen verloren. Und so beruhigt Marx seinen Freund in einem Schreiben:
Dass ich einen Augenblick dich im Stiche lassen könne, ist reine Fantasie. Du verbleibst stets mein Intimus, wie ich der deine.
Vertrieben, aber nicht gescheitert. Engels und Marx in England.
Die Revolutionen in Europa sind gescheitert. Engels und Marx flüchten nach England, wo sie 1849 eintreffen und bis zu ihrem Tod leben werden. Marx wohnt mit seiner fünfköpfigen Familie in London. Engels kehrt zurück nach Manchester in die Firma Ermen und Engels. Damit ihm ein geregeltes Einkommen sicher ist, wird er leitender Angestellter in der Firma.
Damit glaubt aber der Vater, könne er ihn vom Kommunismus abhalten. Natürlich, der Engels steckt das Geld ein. Er unterstützt teilweise seinen Freund Marx, der es bitter nötig hatte damit. Und er schafft sich in dieser Zeit in wenigen Jahren ein Vermögen, das so hoch ist, dass er von den Zinsen, ohne das Vermögen anzugreifen, Marx und sich selbst gut ernähren kann.
Zeit seines Lebens wird Marx am finanziellen Tropf von Engels hängen. Eine Abhängigkeit, die weder Marx noch Engels zu belasten scheint. Die Aufgabenteilung ist klar. Marx, der Theoretiker, schreibt an seinem Lebenswerk dem Kapital. Und Engels hilft ihm dabei, so gut es geht.
Ohne die ständige, aufopfernde finanzielle Unterstützung Engels wäre Marx nicht nur außerstande gewesen, das Kapital zu beenden, er wäre auch unvermeidlich in Not und Elend zugrunde gegangen.
So Lenin über das Freundespaar. Und er hat vermutlich recht. Ohne das Geld von Engels hätte es wohl keinen Marxismus gegeben. Und wäre das Lebenswerk fertig geworden, ohne Engels ständige Ermahnungen?
Nun sorge dafür, dass die Materialien, die du gesammelt hast, bald in die Welt hinausgeschleudert werden. Es ist verflucht hohe Zeit. Also, tüchtig gearbeitet und rasch gedruckt, mach, dass du mit deinem nationalökonomischen Buch fertig wirst.
Während Marx sich also in Bibliotheken vergräbt, um seine kapitalismuskritische Schrift voranzutreiben, betreibt Engels von Manchester aus das Spiel mit dem Kapitalismus.
Er macht das mit wahren Termingeschäften. Als ich zum ersten Mal 77 in Moskau war, habe ich das mal vorgetragen. Die sind erstarrt. Ihr Engels. Termingeschäfte, das ist das Unappetitlichste, was man machen kann. Und er sagt, man muss den Kapitalismus mit den Mitteln des Kapitalismus schlagen.
Engels beherrscht es, das Spiel mit dem Geld. In seiner Freizeit setzt er sich an den Schreibtisch und verfasst unter Marxens Namen Artikel für amerikanische Zeitungen, damit der Freund das Honorar einstreicht. 20 Jahre verbringt Engels in Manchester, übernimmt von dort aus in seiner Freizeit die profane Arbeit für Marx, bis er 1869, sein Vater ist bereits seit einigen Jahren tot, die Firma verlassen kann und zum Privatier wird.
Hurra! Heute ist's mit dem Du-Commerce zu Ende. Und ich bin ein freier Mann.
Im Alter von knapp 50 Jahren kann sich Engels endlich ganz Marxens und seiner Sache widmen. Er zieht nach London, wohnt eine Viertelstunde von Marx entfernt. Mittlerweile ist dessen Lebenswerk Das Kapital erschienen. Und obwohl Engels unter Pseudonymen diverse Rezensionen schreibt, bleibt das erhoffte Echo aus. Auch die Revolution lässt auf sich warten. Beide engagieren sich dennoch weiter in der Internationalen Arbeiterassoziation, als deren Seele Marx sich begreift. Und sie versuchen, andere Aktivisten auf ihre Linie einzuschwören. Als sich die Assoziation 1876 auflöst, ziehen sich Engels und Marx aus der aktiven Parteiarbeit zurück. Marx hat nur mehr wenige Jahre zu leben, er verbringt sie mit Engels. Dieser ist es auch, der 1883 die Grabrede auf den Freund hält.
Karl Marx war einer jener hervorragenden Männer, von denen ein Jahrhundert nur wenige hervorbringt. Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk.
Engels letzte Jahre. Das Leben eines treuen Nachlassverwalters.
Nach dem Tod von Marx werden Engels eigene Pläne unwichtig. Von seiner Naturphilosophie, die er rasch zu Ende bringen wollte, ist kaum mehr die Rede. Ebenso wenig wie von seinen militärtheoretischen Schriften, von denen manche bis heute fachliche Anerkennung finden. Er widmet sein Leben ganz der Nachlassverwaltung. Er bearbeitet die unveröffentlichten Schriften, redigiert und veröffentlicht sie. Er vertritt auf Kongressen den Marxismus und bringt jenen Marxens Denken nahe, die bis dahin keinen Zugang zu dessen sperriger Sprache gefunden haben.
Ohne die Gedanken von Marx zu vulgarisieren, ist es Engels derjenige, der es umsetzen kann. Denn das ist keine leichte Kost. Dazu muss man aber erstmal jemanden haben, der es einem nahebringen kann. Das konnte Engels.
Engels avanciert zur grauen Eminenz der Sozialisten. Er empfängt viele Besucher, wird auf Kongresse eingeladen, nimmt Empfehlungen entgegen. Zu Unrecht, wie er in einem Brief schreibt.
Niemand weiß besser als ich, dass der größte Teil der Ehrenbezeugung nicht mir und meinen Verdiensten geschuldet ist. Es ist mein Schicksal, dass ich den Ruhm und die Ehre einernten muss, deren Saat ein größerer als ich, Karl Marx, ausgestreut hat.
Nicht lange, denn der passionierte Zigarrenraucher erkrankt an Kehlkopfkrebs. Er weiß, dass seine Uhr abgelaufen ist. Gegen Ende kann er sich nur mehr mit der Schreibtafel und dem Griffel mit seinen Besuchern verständigen. Am 5. August 1895 stirbt Friedrich Engels im Alter von 75 Jahren. Seine Asche wird, seinem letzten Willen gemäß, im Meer versenkt.
Es gab das Grab im Highgate-Friedhof von Marx, seiner Frau und dem Lenchen. Und er wusste, das wird zur Pilgerstätte des gesamten Sozialismus. Das wollte er nicht.
Die Pilgerstätte des Marxismus ist nach wie vor der Highgate-Friedhof in London. Wer sich dagegen auf die Spuren von Friedrich Engels begeben will, der geht am besten nach Wuppertal. Dort steht noch immer das Elternhaus, in dem der revolutionäre Geist erwachte. Es ist sehr ruhig dort und nur selten kommt jemand vorbei. Ab und zu vielleicht ein Chinese, der ein Foto zur Erinnerung macht.